alles was Schönes kehrt sich dann irgendwann ins Schlimme um und dann kommen auf einmal die Bands, die eigentlich lieber Englisch gesungen hätten, aber sich denken, ah, es funktioniert jetzt besser mit Deutsch. Jetzt singen die auf einmal Deutsch und so. Also es geht dann in alle möglichen Kombinationen rein und alles wird irgendwann immer absurd. Ich weiß nicht, ich war nie ein Fan seiner Solomusik. Ich bin ein Riesenfan. Ich meine, er ist derselbe Typ, derselbe Text, aber irgendwie irgendwas fehlt, seit es nicht mit den Smiths ist. Ja. Das ist ein Grund für mich.
Du, aber das ist wirklich lustig, dass wir jetzt in
diesem Raum. Laufen wir eigentlich schon?
Wir laufen schon, ja. Das ist lustig, dass wir in diesem Raum sitzen, wegen dem Multimataro, wo wir eigentlich so zusammengestoßen sind. Mhm. Den du managst und diese Gleichzeitigkeit der Dinge oft, jetzt bringt er seinen Film Austro Schwarz raus, also seit gestern, wir zeichnen jetzt am Samstag auf, und seit gestern ist er, glaube ich, in den Kinos.
Genau.
Er hat eine neue Single, jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein.
Austro Drama.
Stimmt.
Wir haben so diesen alten Kommerztrick gemacht. Dass ich wollte es so ein bisschen so wie bei Robin Hood damals mit dem Bryan Adams Song Everything I Do, wo alles wie aus einem Guss war irgendwie. Yeah. Wo einmal dann der Bryan Adams in diesem Wald in England steht, obwohl er ein kanadischer Typ im Flanellhemd war und so suggeriert, dass er jetzt im Mittelalter seinen Song singt und so. Deswegen haben wir, weil das Lied hat eigentlich jahrelang anders geheißen. Das Demo geistert schon seit Jahren herum beim Mutter.
Okay.
Und es hat, glaube ich, Liebesdrama hat es ursprünglich geheißen. Aber dann habe ich gesagt, wenn das Song zum Film ist, ist das wirklich persönlich wichtig für dich, dass das Liebesdrama heißt? Geht es da um die Liebe deines Lebens, die du verloren hast? Oder können wir so tun, als ob der Song eigentlich über Österreich wäre und nennen ihn Austro-Drama am selben Tag, wo Austro Schwarz rauskommt? Und zum Glück war er nicht so einer dieser Typen. Nein, das muss so bleiben. Und eigentlich ist es ganz, läuft recht cool mit dem Song und dem Film. Bin sehr zufrieden, wie es bei ihm gerade läuft.
Ja, das ist, und das ist in diesem Raum hier, das kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, ist das Video dazu entstanden.
Man kann sich einfach gleich nach dem Podcast das Video anschauen, dann sieht man, in welchem Raum wir jetzt sitzen.
Ich werde versuchen, das Video in den Shownotes. Manchmal verspreche ich sowas und dann vergesse ich drauf.
Ich meine, schauen sich Leute wirklich die Shownotes dann an.
Schön wäre es
schon. Wenn du daran denkst, ja, aber es geht die Welt nicht unter, wenn du es nicht machst.
In welcher Phase deines Musikmanager-Daseins, jetzt auch mit Mutter, mit Voodoo Jürgens und so, was hast du so Gefühl, wo bist du da gerade?
Akt 4.
Akt 4?
Also ich würde sagen, das Buch endet da, wo Akt 3 aufhört irgendwie. Also nicht meines Lebens, weil sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier. Aber so vom Game, vom Musikbiss. Habe ich das Gefühl, dass ich das Buch zu einem Zeitpunkt mit dem Gerhard machen wollte, wo ich das Gefühl habe, dass die Hauptgeschichte ein bisschen erzählt ist. Weil es irgendwie blöd, wenn jetzt auf einmal die alleraufregendsten Dinge einen Tag, nachdem das Buch rauskommt, passieren würden, würde ich mich ja total ärgern. Dann hätte ich, scheiße, hätte ich das Buch ein Jahr später geschrieben. Also vielleicht versuche ich jetzt sogar unterbewusst nicht mehr irgendwie aufregende Dinge im Beruf. Das ist was ganz anderes wie das Leben.
Ja.
Aber im Beruf halt. Also für mich ist sowas wie Muita ist hoffentlich, weil wir stehen auch erst am Anfang der Zusammenarbeit, etwas angenehmer. Also ich glaube sogar, dass der vorletzte Satz oder so des Buchs ist irgendwie, jetzt mache ich in erster Linie noch Voodoo Jürgens und ein paar Pop-Herzensprojekte verstreut am Rand. Und ich sehe Muita Mataro als ein Pop-Herzensprojekt. Ich wünsche ihm und ein bisschen auch mir, dass es kommerziell natürlich erfolgreich ist. Und es läuft gerade richtig gut an. Aber noch weniger als ohnehin schon davor ist es eigentlich eher so ein... Ich möchte jetzt einfach gar nichts mehr machen, wo ich nicht 100% sage, das fühle ich irgendwie. Mhm. Nicht, dass ich das früher oft gemacht hätte, aber jetzt umso mehr irgendwie. Ich renne jetzt keinen Charts-Platzierungen hinterher mehr oder so, oder... goldenen Schallplatten. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich die hinhängen soll alle.
Aber hast du das jemals gemacht?
Nein, bewusst nicht und nach außen hin sowieso nicht. Nach außen hin ist man immer bescheiden, oder? Ich versuche auch das Buch ein bisschen so hinter den Schleier meiner Abgründe zu blicken, dass ich sage, naja, ich bin so wie alle anderen immer so, ja, ich bin, es geht mir nur um die Kunst und mir ist der Kommerz nicht so wichtig. Aber insgeheim, man loggt sich ja dann trotzdem jeden Tag in sein Konto ein. Ist jetzt diese fette Überweisung gekommen? Oder wenn man in der Zeitung über sich liest, cool, dass sie das richtig verstanden. Also das Ego schläft nie irgendwie. Mhm. Aber ich würde mich jetzt freuen, wenn jetzt die nächste Zeit, die Zeit, die jetzt beginnt, wenn das Ego nicht mehr sich ganz so brutal ständig bei mir zu Wort melden würde. Also ich bin ein bisschen müde, das hat man ja oft, so eine Müdigkeit vom eigenen Ego irgendwie. Die habe ich gerade.
Ja, das kann ja ganz angenehm sein wahrscheinlich, oder?
Ich finde es super, aber wahrscheinlich gibt es 100 Hobbypsychologen, die sich das jetzt anhören und sagen, okay, er ist total am Ende, er ist ausgebrannt. Ich meine, das gab es tatsächlich, es ist jetzt erst ein Artikel, du bist ziemlich am Anfang meiner Promophase gerade, es ist schon ein Artikel erschienen über das Buch in der Zeit und ich fand den Artikel sehr gut und ich fand ihn eigentlich auch, dass der das verstanden hat, das Buch, und dass er es eigentlich auch so interpretiert als ein unterhaltsam sein wollendes Rock'n'Roll-Märchen irgendwie. Aber selbst dieser Text, der es noch eher verstanden hat, habe ich Rückmeldungen bekommen von Leuten, die ich teilweise 5 Jahre nicht mehr gesehen habe, die es gut mit mir meinen, aber und die dann so geschrieben haben, oh, du tust mir so leid, aus dem Artikel kommt so raus, dass du so am Ende bist und alles wird wieder gut, du wirst wieder Erfolg haben und es tut mir so leid, dass in den letzten Jahren du nicht mehr so erfolgreich warst und so. Und ich finde, die haben irgendwie nicht so verstanden, was ich damit sagen wollte, dass das eigentlich sich angenehm gerade anfühlt, wie es ist.
Ja, vor allem Erfolg kann sich ja so auf unterschiedlichste Weise, oder, widerspiegeln. Also das ist ja, das kann natürlich die Stadthalle sein oder irgendwelche
ausverkauften Turnier. Aber der Erfolg, ich empfinde, die Stadthalle bei Wanda, wenn ich immer noch Manager von Wanda wäre und jetzt im 10. Jahr zum 10. Mal die Stadthalle, wird sich nicht als Erfolg anfühlen für mich, aber mit den Muita Mataro, einfach in die FM4-Rotation mit einem neuen Artist, ich meine, er hat eine Band vorher gehabt, ich weiß schon, aber als Solo-Artist jetzt neu, einfach die erste FM4-Rotation wieder erleben, das erste Konzert, es steht ja noch das erste richtige, echte Full-Length-Konzert von Muita Mataro an und das wird sicher in einem Club vor 100 Leuten sein. Das erfüllt mich eigentlich mehr mit, und das ist wieder gefährlich, weil das wieder ins Ego reinführt, aber das befriedigt mich dann eher auf diese Art. Und jetzt, ich meine, jetzt mit dem Lied, das letzte Woche rausgekommen ist, das Lied zum Film Austro Schwarz, das wird damit jetzt erstmals, ich habe es dir vor dem Gespräch eh schon erzählt kurz, dass wir jetzt bei Ö3 in die Rotation gekommen sind mit einem Artist, der so left field. Ich meine, klar, es ist eine kommerziellste Nummer und wir haben es auch versucht, ein bisschen so hinzudrehen, dass das klappen könnte. Aber es ist trotzdem Muita Mataro, es ist nicht Edmund. Und dass man damit, Entschuldigung, Edmund.
Nichts gegen Edmund.
Nichts gegen Edmund. Wir haben nur im Vorgespräch darüber geredet, dass du dir vor kurzem nicht so einen Beitrag für ORF über die gemacht hast. Darum ist mir eingefallen.
Danke für die Einordnung.
Nicht als Negativbeispiel für irgendwas, weil ich kann gar kein Negativbeispiel über Edmund bringen, weil ich mir noch nie ein Lied von ihnen angehört habe. Ich kenne sie nur aus den Medien halt, aber ich habe noch nie ein Lied angehört, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber Muita Mataro ist einfach von seiner Grund-DNA eher Leftfield und mit so jemandem ein Lied in die Ö3-Rotation reinzubekommen und aber gleichzeitig mit demselben Lied auch bei FM4 zu spielen, also sozusagen nicht die Zelte dann zu dem, wo man eigentlich dazugehört, abzubrechen, das ist für mich ein super Erfolg, der vielleicht jetzt mir im Konto nächstes Jahr vielleicht 100 Euro nur bringen wird, weil es halt, was verdient man halt mit AKM-Tantemen? Okay, ein bisschen mehr als 100 Euro. Aber es fühlt sich mehr an, als wenn man jetzt die Stadthalle zum 10. Mal mit derselben Band ausverkauft. Und deswegen fühle ich mich eh erfolgreich, beruflich. Und gleichzeitig sage ich, aber es ist mir aber auch nicht so wichtig. Also wenn jetzt Muita Mataros Single gescheitert wäre, dann wäre ich für ihn traurig und würde mir denken, okay, ich habe wieder mal was falsch gemacht. Aber es würde mir nicht in meinem Herzen irgendwie, ich würde jetzt nicht deswegen nicht einschlafen können oder so.
Aber er erscheint auch bei einem deutschen Label, oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Also du kennst ihn ja von einem Interview, das du vor 3-4 Monaten mit ihm eben hier gemacht hast, wo ich als Manager dabei war. Und das war für eine Single, die auf Staatsakt erschienen ist. Und jetzt die Single danach, die habe ich aber wieder zurück auf mein Label genommen, weil manchmal harmonieren Dinge nicht so. Ich verstehe mich ja urgut mit dem Maurice, mit dem Chef von Staatsack. Deswegen habe ich ja den Muita zu Staatsack gebracht eigentlich, weil ich mir gedacht habe, okay, machen wir jetzt mal die Deutschland-Tür auf. Und es sind immer diese komischen Irrwege und jetzt wieder der Irrweg zurück zu mir, was sich im ersten Moment wie ein Rückschritt angefühlt hat, weil ich mir gedacht habe, jetzt haben wir schon diese Deutschland-Sache aufgemacht gehabt, die Tür in Spalt und jetzt sind wir wieder beim Wiener Lotto-Label damit. Aber andererseits, Staatsakt hätte es wiederum nicht nach Ö3 gebracht, das Lied. Also so gesehen war es da jetzt wieder gut, zurück nach Österreich zu gehen und dann bei Ö3 anzudocken. Es hat zwischen Muita und dem Maurice, dem Staatsakt-Chef, nicht so 100% harmoniert einfach. Mhm. So vom Vibe, würde ich sagen.
Aber ist das quasi das, dieses Zurückholen zu dir jetzt, zum Lotto-Label, ist das dir auch schon wichtig, dass du da auch dann im Hintergrund noch immer die Fäden ziehst, also nicht aus der Hand geben kannst, irgendwie auf eine Art?
Nein, ich hätte mir gewünscht, dass er bei Staatsack bleibt.
Okay.
Für mich hat sich's wie gesagt, in dem Moment, wo der Muita, also wo irgendwie klar war, es ist auch so, der Maurice hat dieses Lied jetzt, das wir jetzt rausgebracht haben, was eben der große Hit des Böll 3 wird, das hat dem Maurice von Staatsack überhaupt nicht gefallen. Und er hat dann so gemeint, was ja aus seiner Sicht als Label-Boss ja vollkommen okay ist auch. Mhm. Aber er hat halt so dieses klassische, Muita, kann man die Drums nicht ein bisschen anders machen? Und wieso muss es dieser Song sein? Wieso kann es nicht der andere Song, den du mir geschickt hast, sein? Und ich kann mit dem Lied nicht so viel anfangen. Und was ich dann aber Muita cool fand, weil ich oft bei ihm habe ich oft den Eindruck, den muss man ein bisschen so dieses Selbstvertrauen geben, dass er an sich als Künstler glaubt und nicht immer das, was ihm 100.000 Leute... Ich begleite ihn ja schon seit 2017. Ich habe mit seiner Band auch ein Jahr lang gearbeitet, 2017, 18 mit Ed Pavillon. Und damals habe ich aufgehört, da habe ich das Management zurückgelegt, unter anderem auch, weil ich mir dachte, boah, der Muita tut mir so leid. Wenn er in eine Bar reingeht und jemand sagt ihm das, dann will er es gleich am nächsten Tag so machen und am übernächsten Tag so. Und also ich habe mir gedacht, scheiße, steh doch zu dem, wer du bist. Und das fand ich dann irgendwie cool in dieser Staatsack-Diskussion, was halt eine Mail-Diskussion war, wo ich auch TT war, wo der Muita einfach sich auf die, wie sagt man, das Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, nein, Maurice, dann mache ich es aber nicht mit dir. Ich will das Lied so machen, wie ich es machen will. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich halt, weil ich das halt natürlich cool finde, dass du das so machen willst, wie du es machen willst. Und es hat sich ausgezahlt. Also vielleicht hat er jetzt auch sozusagen was gelernt im Sinn von, jetzt habe ich einmal so die Eier gehabt zu sagen, nein, du mächtiger deutscher Labelboss, ich mache das jetzt, wie ich will. Dafür gehe ich sogar zurück zum kleinen Wiener Indie-Label. Und siehe da, er wird bei Ö3 gespielt damit. Ja. Und keiner hat aber in dieser Diskussion Unrecht gehabt, weil Maurice muss natürlich Dinge rausbringen, die in die Staatsakt-Ästhetik passen. Und dieses Lied, siehe Ö3, ein Lied, das bei Ö3 läuft, passt de facto nicht in die Staatsakt-Ästhetik. Maurice hat alles richtig gemacht und es war ja auch eine amikal geführte Mail-Diskussion. Es war ja kein du Arschloch, machst, was ich will. Sondern es war einfach so, okay, dann mach's, viel Glück, aber woanders dann.
Ist halt. Ja okay, oder?
Aber ist voll okay. Also ich will nur, dass das rauskommt, dass das eine total positiver Vibe war und kein du bist gedroppt oder ich gehe jetzt. Das war nicht so. Und so ist es eh am besten.
Du, aber das war jetzt zur Zwischenfrage, aber das war ja früher so, entweder wurde man halt vielleicht auf FM4 gespielt oder auf Ö3. Ist das heute mehr wurscht oder ist das jetzt so ein Sonderfall?
Es ist ein Sonderfall. Und ich bin auch froh, dass es ein Sonderfall ist. Es sollte nicht die Norm sein, weil als Steuerzahler, weil ich denke mir, für was gibt es Ö3 und FM4, wenn die dann dasselbe spielen? Also viele Leute aus der FM4-Welt, die haben so diesen Minderwertigkeitskomplex, Kollegen von mir auch, die sagen, ja, wieso spielt uns Ö3 nicht? Und das gibt es ja nicht. FM4 spielt uns doch die ganze Zeit. Wieso sind die so cool und Ö3 nicht? Die verstehen einfach nicht. Die verstehen das System nicht. Naja, was braucht es dann das andere noch? Leute aus unserer Indie-Blase wollen alle, dass FM4 geschützt wird. Mhm. Und das ist ja oft jetzt angegriffen worden, wird vielleicht in Zukunft weiterhin angegriffen werden. In dem Moment, wo Ö3 das spielt, was FM4 spielt, ist FM4 futsch. Das will doch keiner. Und ich würde mir sogar eher wünschen, dass FM4 noch wieder zurückgeht in die Richtung noch edgier zu sein und nicht sich Ö3 anzugleichen, was ein bisschen passiert ist in den letzten Jahren, was einer der Hauptgründe ist, wieso überhaupt diese Diskussion ernsthaft geführt wurde, ob man FM4 gleich abschaffen kann. Also FM4 sollte mehr im Tagesprogramm wie im Sumpf sein. Und Ö3 verträgt, finde ich, gut, wenn es hier und da so einen Farbtupfer wie Mita Mataro geben kann oder vor 10 Jahren Wander, wie die zum ersten Mal Ö3 gelaufen sind. Das bringt Ö3 nicht um, aber Ö3 sollte jetzt nicht anfangen, Hardcore-Punk, die am Ritz vor 10 Leuten stattfindet, zu spielen. Das würde Ö3 umbringen, weil dann würden die Autofahrer, die einfach Phil Collins hören wollen um 3 in der Früh, wenn sie irgendwie auf der Autobahn
sind. Zu Krone-Hit umschalten oder zu...
Ja, die würden einen Unfall bauen. Und dann wird sofort Ö3, also es wäre dann so eine Self-Fulfilling, das wäre so eine Matrix-Geschichte, dass dann der Ö3-Verkehrsfunk über einen Unfall berichtet, der wegen Ö3 entstanden ist.
Dann öffnet sich so ein schwarzes Loch,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, das ist dann wie in diesem, wie heißt der Film mit dem Pinhead, Hellraiser.
Du, aber wundert es dich manchmal, jetzt erscheint dieses Buch von dir, deswegen sitzen wir ja jetzt eigentlich zusammen, der Problembär. Oder heißt es nur Problembär?
Der Problembär? Das Buch heißt Der Problembär, was der Vorschlag und die Idee von Gerd Stöger war, der Autor des Buchs ist. Und der Untertitel heißt Die Abenteuer des Musikmanagers Stefan Rehlsteiner am Rande von Wien, Wander und Wahnsinn, was so ziemlich der längste Untertitel in der Geschichte der Literatur sein muss.
Erzählt schon fast das ganze Buch.
Ich habe den Falter, es gibt auch einen Songtitel gleich von Fiona Apple, wo man sich denkt, also der auch so urlang ist. Und es gab diese Phase mit Bands. Als Reaktion auf die Dead-Bands gab es dann die Bands mit den ganz langen Namen. And You Will Know Us by the Trail of Dead, The Cooper Temple Clouds, ja. Black Rebel Motorcycle Club. Ein bisschen kommt mir das Buch so vor. Und ich habe auch zum Falter Verlag gesagt, das ist doch ein viel zu langer Untertitel. Aber die haben gemeint, nein, das passt schon. Und ich bin dann überrascht, dass das echt so am Cover noch gut ausschaut. Ich habe gesagt, das ist das halbe Buch am Cover schon. Aber ich wollte, dass der Untertitel nur am Rande von Wien ist, weil das ein Nino aus Wien-Zitat ist, das aber mehrfach Gültigkeit dann im Buch hätte. Aber dann hat zu Recht der Falter Verlag gesagt, weiß ja keiner, was das bedeuten soll. Der Name muss rein und Wander muss in den Titel. Und dann ist das halt. Also mit den Titeln habe ich noch am wenigsten zu tun vom Buch.
Aber wundert es dich jetzt, wo auch dieses Buch erscheint, dass du überhaupt noch als Musikmanager tätig bist? Irgendwie so nach diesen 3 Kapiteln?
Naja, ich drei kann Lebens. Ja nichts anderes. Also ich meine, ich kann nur Callcenter und das, was ich bin, was ich halt mache. Und ich will halt nicht mehr ins Callcenter zurück. Also, und ich habe nicht genug Geld verdient, um jetzt nichts zu machen. Von dem her muss ich weitermachen. Keep on keeping on.
Aber wäre das überhaupt für dich, das wäre keine Option, oder? Nichts zu machen?
Doch. Also ich glaube sogar in diesen Abschlusskapiteln, wo ich eben so quasi diese dritte Phase geht zu Ende Sachen mache, das sage ich eigentlich, wenn es sich vom Finanziellen ausgeht, würde ich in 10 Jahren am liebsten nichts mehr machen. Einfach gar nichts mehr. Nur noch herumsitzen. Das würde mich eigentlich glücklich machen.
Herumsitzen und Musik hören.
Ja, hier und da würde ich Musik hören, ja. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende.
Aber ist das nicht auch so wie ich sage jetzt mal aus meiner Warte, aus dem Journalismus, dass das wie so doch so eine Sucht ist? Weil ich habe ja auch so eine lebenslange Liebe zu Musik, zu Filmen, zu Büchern. Das ist wahrscheinlich ja ähnlich wie bei dir. Und selber das aber auch nie so ausgeübt, aber halt immer betrachtet und konsumiert. Und konsumiert klingt so negativ, aber halt gelebt und geliebt. Und das ist wie so ein bisschen so eine Sucht ist. Man will ja Leute interviewen, also jetzt aus meiner Perspektive, man will ja das verstehen, warum was so passiert. Man will in Kontakt treten, bleiben.
Ja, jeder Mensch ist anders. Ich bin generell kein Suchtmensch, Gott sei Dank. In dem einen Artikel, der schon erschienen ist von der Zeit, steht irgendwie so, das Buch oszilliert zwischen Koksrausch und Demut, ist, glaube ich, der Untertitel des Artikels. Das finde ich so lustig, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, 5 oder 6 Mal gekokst. Also ich habe es versucht, ein Kokser zu werden. Es ist nicht so, dass ich habe mir so, oh, jetzt Wurst, ich brauche den Stoff wieder, sondern oft sind dann 2 Jahre vergangen und dann war ich bei einer Party und dann, das war mehr so eine, wie wenn man Activity bei einer Party spielt, man macht halt irgendwas. Aber es war nie so etwas, was ich gebraucht habe. Die einzige Sucht am ehesten noch war vielleicht Alkohol bei mir.
Das war aber mehr so eine Gewohnheit. Das ist ein großer Teil des Buches eigentlich.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber das war mehr so eine Gewohnheit, die dann zu so einer Art Sucht war. Aber jetzt im Rückblick war es wirklich eine physische Sucht. Bin ich mir nicht so sicher, weil es mir so einfach gefallen ist, damit aufzuhören. Ich habe dann quasi vor 2, 3 Jahren von einem auf den anderen Tag gesagt, ja, jetzt trinke ich nichts mehr, wo mich alle meine Freunde ausgelacht haben natürlich.
Jetzt vor ein, zwei Jahren.
Ja, vor circa 2 Jahren an meinem, also es war ein Geburtstag, also es muss der 23. November gewesen sein und es war dann 2023, glaube ich, eineinhalb Jahre oder was, zwei, drei Jahre halt. Und ich habe halt an dem Tag gesagt, ich höre auf damit und es hat mir niemand geglaubt, aber
komplett.
Es war, ja, ja, kein Schluck Bier mehr, nichts mehr. Ich meine, einmal war ich im Kaffeehaus und habe einen alkoholfreien Kaffee bestellt, weil man geht nicht davon aus, dass im Kaffee Alkohol ist. Da hat mir aber der Kellner irgendwas so versehentlich einen Irish Coffee oder so gebracht und da habe ich so einen Schluck gemacht. Oh Gott, das will ich sofort.
Alkoholfreien Kaffee?
Nein, ich habe einfach Kaffee bestellt und der hat mir für einen, dass es ein anderer Kunde bestellt hat, was halt wie Kaffee ausgeschaut hat. Also halt so ja. Irish Coffee, wo sie okay, Whisky ja, oder so reinlernen. Ja, ja. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich was weggeschickt habe und gesagt, das muss umgetauscht werden. Weil sonst bin ich so ein awkward Typ, wenn in Restaurants mir das Falsche gegeben, also gebracht wird. Ich traue mich dann gar nicht, so eine Szene zu machen irgendwie. Aber da habe ich es dann echt weggeschickt irgendwie. Aber da habe ich tatsächlich einen Schluck Alkohol genommen. Das ist mir total, also deswegen wollte ich sagen, ich glaube gar nicht, dass ich körperlich, auch wenn ich im Buch zu Recht sage, dass ich Alkoholiker war, weil wenn man so oft betrunken ist wie ich, dann gibt es keinen, kann man nicht sagen, man ist es nicht. Aber es ist zumindest auf der physischen Ebene und somit wahrscheinlich auch auf der psychischen Abhängigkeitsebene mir relativ einfach gefallen, von einem auf den anderen Tag aufzuhören.
Was war da der ausschlaggebende Punkt?
Einerseits ist es gesünder und andererseits einfach so generell diesen Lebensstil. Ich wollte einfach ich will einfach mehr Ruhe in mein Leben reinbringen, schon seit einigen Jahren. Und es betrifft auch jede einzelne Form von illegaler Droge. Habe ich das letzte Mal vor vier, also gekifft zum Beispiel, habe ich das letzte Mal vor 4, 5 Jahren. Und wie gesagt, in dem Artikel steht, er oszilliert zwischen Koksrausch und bla bla bla. Aber das letzte Mal gekokst habe ich vor 8 Jahren oder so.
Also, ja. Das ist nicht mehr.
Das zählt ja gar nicht
mehr. Das zählt gar nicht mehr.
Das ist ein anderes Leben.
Aber also, du, kurzer Hinweis, bei dir stehen ja auf dem Tisch zumindest 3 Kaffeesorten verschiedene und ein Wasser.
Ja. Also, jetzt. Wasser, ich bin wassersüchtig, ich gebe zu.
Wasser und Kaffee sucht.
Ja. Ja, die stehen da.
Aber
mir schmecken die. Also das sind diese, ja. Darf man Werbung machen? Nein, man darf eigentlich keine Werbung machen. Es gibt eine Firma in Niederösterreich, die Milchprodukte herstellt und ich liebe deren Eiskaffees.
Ich weiß nicht, vielleicht schicken sie uns ja dann eine Packung.
Also die Firma beginnt mit N und sie hört mit M auf. In der Mitte gibt es ein Ö. Und diese Firma macht unglaublich guten Eiskaffee, finde ich. Also nicht jetzt im Sinn von Gourmet, nicht jetzt mal Paris, das wären jetzt gleich wutentbrannte Briefe schreiben. Aber mir als Banausen schmecken die halt. Es ist mehr der Geschmack als die Wirkung.
Wie wird man überhaupt Musikmanager? Das ist ja so ein Beruf, den kann man jetzt ja, vielleicht gibt es irgendwelche FH-Lehrgänge mittlerweile, ja, das weiß ich nicht.
Fürchterlich.
Wahrscheinlich schon.
Ja, sicher, die gibt es. Einmal habe ich auch, ich habe 2, 3 Mal bei sowas so als Gastvortragender oder wie man das nennt. Also ich habe 1, 2 Lehrveranstaltungen als der Lehrveranstaltende gehandelt bei sowas. Und also ich will gar nichts jetzt dagegen sagen, gegen die Leute dort. Also die Anfrage war sehr nett, ich habe Geld bekommen. Die Leute, der Typ, der das veranstaltet, macht das aus guten idealistischen Gründen. Und die Schüler oder wie man das nennt, die ich da 2, 3 Jahre hatte, waren immer super, aber wenn man jetzt aber rauszoomt, diese ganzen Kurse, die es da gibt, in Deutschland gibt es auch gibt es das noch Pop-Akademie und diesen ganzen Blödsinn, ist ja lächerlich. Also da werden ja Leute nicht zum Musikmanager.
Deutsche Pop oder wie
ist irgend das? Irgend sowas, ja. Werden die Leute nicht zum Musikmanager ausgebildet, obwohl es behauptet wird, sondern zu Lakaien für Musikmanager. In Wahrheit ist das nur, damit die schon Musikmanager sind, halt sozusagen frisches Blut bekommen, dass sie aussaugen können zu Hungerlöhnen. Und da lernen halt Leute dann in erster Linie, wie sie den Kaffee für den A&R brauen, glaube ich. Damit würde ich sagen, man kann es nicht wirklich lernen. Also es kann schon sein, dass jemand in so einen Kurs geht und dann ein erfolgreicher Musikmanager wird, weil er es aber auch schon davor in sich gehabt hat. Aber ich sehe es gar nicht so als ein Handwerk oder so etwas Beamtenhaftes, wo man dann mit der Stechuhr ins Büro geht in der Früh. Man muss schon eine Arbeitsverhältnis, man muss arbeiten wollen, natürlich, aber das muss man ja in jedem Beruf, für den es Geld gibt. Das ist ja der Sinn, deswegen wurde ja Geld erfunden, tausche deine Arbeit gegen Geld. Also das ist ja nicht die große Sensation, dass man arbeiten muss, Aber man braucht doch, glaube ich, ein Talent dafür. Das ist so wie Schauspieler sein. Es gibt so Berufe, manche können es einfach nicht. Und die sollen froh sein, dass sie es nicht können. Weil für 999 von 1000 Leute, die versuchen, das zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das glücklich macht.
Aber was braucht man? Also was muss man denn können?
Vielleicht ein bisschen Fantasie. Man muss, also müssen tut man gar nichts, aber es gestaltet sich einfacher, wenn man Musik mag und wenn man das Glück hat, dann mit der Musik zu arbeiten, die man mag, was eh viele nicht haben. Und das meine ich eben, 999 von 1000 werden ja nicht glücklich darin. Sie müssen das halt machen, was ihnen über den Weg läuft, und wenn das dann erfolgreich wird und die können privat gar nichts damit anfangen, ist es vielleicht gar nicht mal so ein befriedigender Job. Dann ist es genauso, wie wenn du halt in einer Firma, die Soundsysteme oder Teppiche herstellt, erfolgreich bist, dann bist du halt, oder Kühlschränke verkaufst oder so. Und das gibt es halt bei Major-Labels oft. Bei Major-Labels arbeiten oft Leute, die privat Hardcore-Punk hören und so, und die müssen dann das neue Lisa Naschenlein-Album promoten und so, was ja voll, wie gesagt, als Handwerk total respektabel ist,
ja.
Aber die werden halt nicht wirklich, die holen sich jetzt nicht ihre Befriedigung aus der Arbeit heraus. Leute wie ich haben halt urviel Glück gehabt, dass sie irgendwie mit dieser Liebe zur Musik, dass die getroffen ist auf Künstler, die sie auch lieben können, deren Musik sie lieben können. Und das hat dann, und wenn das dann auch noch funktioniert, dann ist es in erster Linie Glück, das man braucht. Aber die Grundvoraussetzung, bevor man in diese glückliche Situation kommt, ist eben, dass man die Musik mag, dass man, wie gesagt, Fantasie ist, wenn man lang, und diese Flexibilität, dass nicht jeder Tag ist anders. Wenn du einmal das Gefühl hast, du hast jetzt einen guten Promotext geschrieben, darum kannst du dir am nächsten Tag nichts mehr kaufen. Mhm. Du musst am nächsten Tag dir total neu, du musst jeden Tag den Künstler und deinen Beruf neu erfinden, eigentlich, wenn du am Ball bleiben willst. Ich kenne ja auch die ganz, also es, oft werden ja bestimmte Floskeln werden in Promotexten ja 100.000 Mal, du kennst das als Journalist, das wird dauernd recycelt, also immer
passiert,
so.
Das passiert,
am besten ist der Satz, dieses Album muss man besonders laut hören. Das ist so, Alter, was soll dieser Scheiß, lass mich in Ruhe.
Aber die Floskeln, das gibt es ja im Journalismus auch,
ja, eh.
Lisander mehr.
Also aber ich glaube, die Edelfedern, wie man das im Journalismus nennt, die vermeiden das vielleicht, dass sie immer dieselben Floskeln verwenden.
Sie glauben es zumindest, die Edelfedern.
Ja.
Also wenn man sich selber Edelfedern nennt, dann...
Nennen sich Leute selber Edelfedern? Ich höre das immer nur über andere.
Halt gibt bestimmt.
Ich mag den Begriff, ich mag den Begriff
voll. Wirklich?
Ja, ich finde ihn so absurd. Wirkt so wie aus dem 18. Jahrhundert irgendwie.
Der ist doch sicher aus dem 18. Jahrhundert.
Dann ist es so, ja.
So. Behaupte ich jetzt einfach.
Ich finde das so in so einem knallharten, wo alle so zynische Schweine sind, Beruf, dass es dann solche netten, betulichen Begriffe noch gibt, finde ich so.
Das stimmt.
Alle haben so Eier aus Stahl gefühlt, aber dann, er ist eine Edelfeder.
Nach außen hin halt.
Ja.
Aber das heißt, du, okay, Musikliebe, du bist in Wien aufgewachsen.
Mhm. Hier geboren. Ich war jetzt vor einem Monat zum ersten Mal in meinem Leben länger als 4 Wochen nicht in Wien. Ich war in meinem Leben nie länger als 4 Wochen weg, außer vor einem Monat.
Stimmt, über das wollte man auch reden.
Ist nicht so ein wichtiges Thema. Ist mir nur eingefallen. Also ich habe immer nur in Wien gelebt. Ja.
Hier geboren?
Ja, born and raised.
Floridsdorf?
Ja. Genau.
Oder was war damals für dich Musik in Floridsdorf?
Wie ich geboren wurde?
Ja.
Das war erst die Rolling Stones, weil ich als Embryo, das ist im ersten Kapitel, glaube ich, als Embryo war ich bei einem Rolling Stones Konzert.
Also was war das für Tour?
Als ich geboren wurde, waren die Rolling Stones die einzige Musik, die ich kannte. Es war ein gutes Album, Tattoo You.
Ach so,
das letzte gute Album von ihnen.
Du bist 42 jetzt, oder?
Ja, ich habe gesagt, bis dann 42er Jahrgang. Ja, ich bin 42, ja. Und meine Glückszahl ist 21.
Ja.
Vielleicht habe ich deswegen das Buch jetzt rausgebracht, weil es so die doppelte Glückszahl jetzt ist. Und ich wollte nicht warten bis, was ist denn das nächste? 55? Dann 65.
Ja. Aber du bist also bist ein Jahr älter als ich, das heißt, wir sind relativ in ähnlichen Zeit aufgewachsen. Was war so die erste Kassette?
Wo bist du nicht aufgewachsen?
Kärnten.
Ah, ja,
Feldkirchen in Kärnten.
Ja,
wieder Gernot Stöger.
Wie so viele
der ist, glaube ich, aus der Gegend.
Ja, genau, das stimmt. Ja. Ich ziehe die Kärnten ein bisschen an. Nicht, dass wir uns jetzt ständig anziehen, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich dich treffe. Aber prinzipiell treffe ich oft auf Kärnten. Ja. Mein Vater war ja auch Kärntner. Also, was war die erste Kassette, die ich gehört habe? Das waren immer so Hörspiele mit so Jules Verne und so. Das waren die ersten Kassetten und die ersten Musiksachen. Wird eh auch im Buch behandelt, dass die erste Platte, die ich mir gewünscht und bekommen habe, eigentlich überhaupt nichts mit dem späteren, was ich sonst so gehört habe, zu tun hatte. Ich war so ein bezaubernder Genie-Fan. Mhm.
Weil wir hatten, ja, stimmt,
wir hatten nur ORF 1 und ORF 2 und das ist gefühlt ständig in den 80ern gelaufen. Ich glaube auch, dass das ein bisschen meine Liebe zu 60s, zu der Mode und dem Vibe der 60s ausgelöst hat, die bezaubernde Genie irgendwie. Und mir hat auch die Anfangsmusik gefallen. Und dann gab es so einen Hip-Hop-Song, so einen New Yorker, so einen richtig coolen Oldschool-Hip-Hop-Track, der in X-Large, was damals so eine Pop-Sendung im ORF vorgestellt wurde. Und den habe ich mir dann gewünscht, das war meine erste Platte. Und der sampled die Melodie der bezaubernden Genie. Aber das ist, ich meine, jetzt habe ich mir für die Recherche des Buchs den Track zum ersten Mal, seit ich 8 Jahre alt bin oder so, wieder angehört und ich muss sagen, eigentlich ist er ziemlich gut. Ich bin kein Hip-Hop-Fan, aber es ist eigentlich ein ziemlich guter
Track. Ist immer gut.
Ja, ist immer noch gut.
Na, meine Frage ist schon, weil wenn man sich so das ganze Leben irgendwie mit Musik beschäftigt und das auch zum Beruf macht und so wie du ja dann auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet hast in den letzten Jahrzehnten, dann kommt man ja schon immer wieder zu diesem ersten Ding zurück oder die erste Musikliebe quasi.
Ja, aber dieses Hip-Hop-Ding, das war halt ein One-Hit-Ding. Also wenn ich da jedes Mal zurückkomme...
Aber das kann ja trotzdem so eine Initialzündung sein. Also so nur als Idee, die halt so irgendwo herumschwebt. Ich höre jetzt auch nicht den ganzen Tag Guns N' Roses, obwohl ich das in der Volksschule geliebt habe.
Aber meine erste Liebe, wo ich dann mehr als nur einen Track gehört habe, waren die Beatles. Und da hast du recht, das hat nie geendet. Das ist immer noch... Also in einem Tag, der bei uns Menschen ja 24 Stunden dauert, es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht mehrmals an die Beatles denke eigentlich, an irgendwas, was die Beatles betrifft, seit ich 8 Jahre alt bin. Also so gesehen hast du vollkommen recht, dass man immer das Erste, irgendwie bleibt man mit dem Ersten dann doch verbunden, wenn ich jetzt diesen Hip-Hop-Track mal nicht zähle.
Was war so die... für Menschen, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben. Aber was war so dein Start in dieses Musikmanagement-Business? Oder wo hast du dir gedacht, du möchtest so eine Art Ermöglicher sein?
Ich habe es mir nie wirklich gedacht, dass ich das sein will, sondern also wirklich angefangen hat es eigentlich, dass ich beim Zivildienst jemanden kennengelernt habe, der Schlagzeug gespielt hat. Und ich habe damals auch, wie so viele Leute ohne musikalisches Talent vor mir auch, habe ich in Bands gespielt, habe ich mir eingebildet, ich will in einer Band spielen, obwohl ich sehr, sehr schlechter Gitarrist war. Und natürlich suchen gerade einen Schlagzeuger und habe mit dem ein paar Mal geprobt. Und der war sehr nett und alles. Und dann hat er mir erzählt, ja, seine Hauptband, weil jeder hat ja damals in 100 Bands gleichzeitig gespielt, seine Hauptband ist so eine Irish Folk South Band, die haben Living Large geheißen. Ich glaube, die gibt es auch eigentlich noch, aber die sind ja auch jetzt alle Mitte 40. Naja. Also, da wird jetzt nicht mehr der große Durchbruch kommen, glaube ich. Living Large haben die geheißen. Und dann habe ich mir halt ein paar Konzerte von denen angeschaut, wenn die so in Pubs, in erster Linie in Pubs halt gespielt haben. Die waren so eine Mischung aus Clash, Stiff Little Fingers, Pokes, diese Art von, also einerseits so politischer linker Punk, aber so auf Irish Folk irgendwie. Ja. Und ich fand die irgendwie sympathisch. Die komischerweise mich später dann, glaube ich, nicht mehr, weil dann auf späteren Alben gibt es so Disses über mich irgendwie. So, ja, weil ich so der Sellout wurde aus ihrer Sicht, weil ich die Welt der Pubs verlassen habe. Also ab dem Moment, wo ich Nino aus Wien gesigned habe und wir 10 Alben verkauft haben, war ich ein Sellout. Da war ich viel zu groß. War ich viel zu groß irgendwie. Aber ich habe die immer gemocht und es war eine schöne Zeit eigentlich und denen habe ich halt geholfen, ohne mich jetzt Manager zu nennen oder so. Einfach so, hey, schauen wir mal, dass wir aus einem Pub rauskommen und vielleicht mal im Ritz spielen und so und dass wir mal eine CD produzieren und rausbringen. Also so ganz simple, so Baby-Steps halt. Und so bin ich in diese Abläufe reingekommen und circa zeitgleich, wie gesagt, alle haben ja in 100 Bands gleichzeitig gespielt, habe ich dann mit jemand anderem eine Band gehabt, wo wir erst so eine ganz schlechte wie eine Britpop-Band sein wollten oder so, so wie Oasis halt, so ganz fürchterlich halt, wie man sich's vorstellt. Und der ist dann aber immer mehr abgedriftet in so experimentelle Musik, in Ambient, Post-Rock, gibt so Bands, so, die waren damals so in, so Mogwai, Explosions in the Sky, Mono, ja, ja. So wirklich abgefahrenes Zeug halt, so Snob-Musik ein bisschen halt auch. Und wenn man dann gleichzeitig in einer Oasis-Band spielt, die so drei Lagerfeuer-Akkorde so für das Größte hält, irgendwann ist es dann so, was mache ich hier eigentlich? Und dann hat er halt so eine Post-Rock-Band gegründet und dann war ich noch zwei, drei Proben sogar Bassist in der Band, bevor klar war, dass ich erstens kein guter Bassist bin und zweitens, dass ich mit der Musik überhaupt nichts anfangen kann. Aber die Band war dann relativ ambitioniert und Drummer in der Band war dann sogar, der erste Drummer war der David Vukicevic, der dann der Schlagzeuger der Nino aus Wienberg wurde. Und der zweite Drummer war dann der David Schweikart, der dann der Drummer von Voodoo Jürgens Band wurde. Also es waren schon interessante Figuren in der Band und deswegen waren die an einem Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt braucht man ein Label, aber es war schwierig für eine Wiener Postdoc-Band ein Label zu finden irgendwie. Und dann hat dieser Freund, damaliger Freund von mir, der diese Band eben dann, wo er der Chef war, hatte gesagt, Stefan, lass uns ein Label gründen. Und gleichzeitig auch schon mit dieser Irish South Punk Band ein bisschen herumgetan. Und dann haben wir das Label für die Postdoc-Band gegründet. Und da hat schon das angefangen mit dem, wo ich mir denke, was für seltsame Pole auf der einen, erst diese Crowdpleaser, die so zum Grölen im Pub halt so What Shall We Do With The Drunken Sailor singen und auf der anderen Seite diese verstörende, wir nehmen uns vollkommen ernst, Post-Rock-Band und so wurde eigentlich Problem bei Records gegründet, so zwischen diesen Polen irgendwie und dann war das aber auch sehr
schwer verortenbar.
Ja, sehr oder? Schwer. Es hat keine DNA gehabt eigentlich. Und dann hat auch dieser Post-Rock-Mensch dann eben seine Band genommen und gesagt, okay, wir gehen, Stefan, du hast ganz andere Visionen. Was hat dieser Irish South Punk mit uns zu tun und so? Und dann ist noch dann habe ich den Nino aus Wien kennengelernt. Ja. Und das war dann auf einmal nochmal was ganz anderes. Und deswegen ist dann die Post-Rock-Band gegangen. Die Irish Punk-Band ist auch gegangen. Also beide aus ihren Sichtweisen, sowohl die Irish Band aus ihrer Sicht, ja, als auch die Post-Rock-Band aus ihrer Sicht haben mich für einen Sellout gehalten, weil ich dann den Nino aus Wien, der ja auch damals voll experimentell, also der auch irgendwie so total nicht mainstreamig war, aber die haben gemeint, okay, er macht jetzt so Folkmusik, jetzt ist er ein Sellout geworden. Und beide haben mich dann sozusagen haben aufgehört mit mir oder ich mit ihnen und ich habe mich dann auf den Nino aus Wien fokussiert und das war dann der Start von Problem bei Records. Vor dem Nino haben wir noch die Band Neuschnee als allererste Band gesigned und rausgebracht. Und Neuschnee hat eigentlich das dann gestartet, auf Deutsch zu singen. Weil all diese Bands, diese wannabe Britpop-Bands, waren alle englischsprachig immer. Und auch die Irish, logischerweise Irish South Punk Band war englisch. Die Post-Rock-Band war instrumental. Aber die wäre englisch gewesen, wenn sie Texte gehabt hätten. Es war einfach keine Option, damals auf Deutsch zu singen.
Total lustig aus heutiger Sicht, oder?
Ja, jetzt ist es genau umgekehrt. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, Deutsch zu singen, damals, so 2005, 2006, und ernst genommen zu werden damit. Also es gab so ein paar Blödelbands, so wie Heinz aus Wien oder so, aber es gab nicht so Leute, die so einen Anspruch hatten, wir machen jetzt poetische Musik oder so auf Deutsch. In Österreich zumindest. Und Neuschnee waren die ersten, die wir gesigned haben und Nino aus Wien der zweite und beide waren zufällig deutsch. Weißt du, als Manager, du konstruierst, du nimmst ja das, was da ist, du kannst ja nicht, du bist nicht
der Erfinder. Das ist kein Casting
quasi. Du bist nicht der Erfinder der Bands, ja, oder der Konzepts der Bands. Du nimmst, was da ist und es waren zufällig zwei deutschsprachige. Gleichzeitig verlässt uns die Post-Rock-Band und die englischsprachige Folk-Band und mit einem Schlag war diese uns total einzigartig damals machende Identität des deutschsprachigen, des österreichischsprachigen Labels da. Und dann ist das auf einmal auch irgendwie sehr schnell aufgegangen. Und dann habe ich mir natürlich nach ein, zwei Jahren nicht mal mehr daran gedacht, überhaupt englischsprachige Bands in Erwägung zu ziehen. Und so ist dieses Ganze, was dann später neuer Ausdruck Pop oder so genannt wurde, ist eigentlich so zufällig mir entgegengekommen irgendwie. Also,
das hat sich so Glück gefügt. Wie war so das Kennenlernen oder wie bist du mit Nino zusammengekommen?
Ja, er auch da, ich habe ihn nicht entdeckt oder so, sondern wenn, dann eher er mich. Weil damals haben wir haben das Label gegründet und wie gesagt, Neuschnee war die erste gesignte Band Und dann habe ich so Interviews gegeben rund um die Gründung des Labels bei FM4 und so. Wir haben ein Label gegründet und jetzt kommt bald das erste Album von Neuschnee, bla bla bla.
Das war so Mitte Nullerjahre.
Ich würde sagen, das war 2007.
Ja.
Und, oder war es 2006? Ich glaube, es war 2007.
Ich glaube, die Gründung war, glaube ich, 2007, oder?
Ich glaube auch, ja. Und wer es genau wissen will, muss das Buch lesen. Ja, da steht es drin. Weil ich habe zum Glück den Fact-Checker Gerd Stöger gehabt. Das Buch ist ja eigentlich ein riesen Interview auf mehrere Sessions aufgeteilt.
100, aus der Ich-Form.
Also. Ja, es ist 50 Stunden, es ist eigentlich ein langes Interview. Gerd Stöger hat mir Fragen gestellt und ich habe 50 Stunden lang Material ihm Antworten gegeben, mein ganzes Leben erzählt. Und Gerds Aufgabe war dann eben auch, weil ich so, wie ich mit dir rede, so gesagt, wann habe ich, wie hast du das Label gegründet, Stefan? Und dann sage ich so und so und so, aber ja, das war entweder 2006 oder 2007, keine Ahnung. Und Gerds einsamer, trauriger Job war es dann, in diese ganze lange Wurst sich durchzuhören und dann immer auf Google und so, jetzt schaue ich nach, ob das 2006, 2007 war und was ist zuerst gekommen. Also er musste diese ganze Chronologie, diesen ganzen Sauhaufen, den ich ihm da so hingekotzt habe, musste er mal so hinbekommen, dass man das lesen kann und dass die Facts halbwegs passen irgendwie. Ich meine, es kann immer noch irgendwo ein Fehler drin sein, aber wer die richtige Jahreszahl wissen will, der liest einfach im Buch, da vertraue ich dem Gerhard, dass der das richtig recherchiert hat. Ich vermute aber 2007 und
darf Nino hat kurz, diese frühen kann, Interviews kann ich ganz gehört. Kurz, kann ich ganz kurz was zwischenfragen,
natürlich,
weil du Ego vorher schon angesprochen hast. Was macht das mit dem Ego, wenn man...
Eine Biografie.
Ja. Also na, auch wenn es da jemanden gibt, der sich das antut, sage ich jetzt einmal, der tagelang Interviews mit dir führt und das dann auch noch niederschreibt und in einem Buch, in Buchform rausbringt. Also das kann dir auch nicht kalt lassen wahrscheinlich, oder?
Ja, das Schöne ist, dass wie gesagt, diese Ego-Zeit ein bisschen hinter mir ist. Wie gesagt, man hat immer ein Ego, also man wird es ja nie ganz besiegen, außer im Moment des Todes vielleicht, aber...
Man braucht es ja auch irgendwie, oder?
Natürlich.
Du kannst ja...
Es ist ja wie alle Dinge, auch wenn wir wieder zu Drogen zurückkommen, es kommt ja auf die Dosis an. Also es ist alles, also eine Droge kann eine Medizin sein und dann kehrt sie sich irgendwann um in etwas, was dich umbringt. Ego ist halt wichtig, um durch diese materielle Welt durchzunavigieren einfach, weil sonst sitzt man in einer Höhle und... Es passiert nichts 40 Jahre lang, wenn man kein Ego hat. Man muss ja irgendwie durch diese Welt sich durchbewegen. Dafür braucht man auch den Körper. Also das Ego ist halt auf der feinstofflichen Ebene das, was der Körper ist. Der Körper ist einfach nur ein Sack, wo die Seele drin ist. Und das Ego ist um diesen Sack herum, würde ich sagen. Aber die Phase, wo die Dosis so wird, dass es eine Gefahr für mich ist, diese Zeit, glaube ich, ist eben vorbei. Wenn ich mit 27 Jahren, was so der Höhepunkt meines materiellen Ego-Wahns war, dieses Buch erschienen wäre, wäre es erstens nicht so ein gutes Buch, logischerweise. Und dann wäre die Gefahr da, dass das mit mir was macht, was gefährlich ist. Jetzt ist es so, wenn ich ein gutes Review lese, freue ich mich. Wenn ich ein schlechtes Review lese, freue ich mich nicht und so, aber ich liege nicht schlaflos wach. Ich glaube eher, dass der Gerhard eher schlaflos wach liegt, weil der mir jetzt dauernd so, wie so ein aufgeregter kleiner Fan manchmal so sagt, wow, warum hast du in die Zeit gelesen? Und wow, ich bin gerade aus so einer Euphoriewelle und bam, bam, bam. Also, was ich ja cool finde für ihn. Ich meine, das ist ja super, wenn er sich freut. Ich bin eher so, für mich war das Buch wichtig, einerseits, um eben mit Dingen mal abzuschließen. Deswegen sage ich ja so eine Art Abschluss einer Phase. Und ansonsten habe ich das Buch so fake und verlogen, das auch klingen mag. Ich habe es für die anderen geschrieben. Ich habe es nicht für mich geschrieben, weil ich kenne die Geschichten schon. Die sind ja in meinem Kopf drin. Aber was ich mir immer gedacht habe, ist, dass so wenig eigentlich bekannt ist in der Allgemeinheit von Leuten, die sich für diese Musik interessieren. Das Buch werden in erster Linie Leute kaufen, die halt Nino aus Wien-Fans sind oder Wander-Fans oder Voodoo-Jungs-Fans. Das wird ja nicht der Scooter-Fan kaufen. Aber die sich dafür interessieren, die werden dieses Buch kaufen und die werden hoffentlich viel erfahren, was sie vorher nicht wussten, weil mich das immer ein bisschen, da ich ja selber so ein Hobby-Pop-Historiker bin, fand ich es immer ein bisschen schade, dass man jeden Schatz, den der Bob Dylan im Jahr 1974 gelassen hat, kann ich in 100 Büchern aus 100 Perspektiven nachlesen. Aber niemand weiß wirklich so, wie war das wirklich mit Nino aus Wien und Udo Jürgens. Und wenn ich sage, wie war das wirklich, dann aus meiner Sicht natürlich. Es ist ja nur eine Perspektive und wahrscheinlich dieselbe Geschichte fühlt sich für jemand anderen, der dabei war, ganz anders an wie für mich. Aber es gab halt nicht einmal, dass man sagt, es gibt diese eine Perspektive. Es gab eigentlich gar keine Perspektive, finde ich, bis jetzt, wo wirklich halbwegs ehrlich versucht wurde zu sagen, so war das und so war das. Und ich finde es halt gut für die Leute, dass sie das mal, ja, ein bisschen was darüber erfahren, wenn es sie interessiert. Also natürlich muss es dich interessieren, dass, diese Geschichten. Und deswegen finde ich es auch gut, so zeitzeugenhaft auch so, dass vielleicht, falls es in 20, 30 Jahren noch Leute gibt, die finden, dass Nino aus Wien gut ist, dass die das dann nachlesen können, dass die nicht nur die Musik haben. Natürlich ist die Musik das Wichtige, aber jemand wie ich findet auch die Geschichten drumherum einfach interessant.
Naja. Das ist schon lustig, das fällt mir jetzt gerade erst ein, weil den Podcast gibt es jetzt ziemlich genau. Wir zeichnen heute am 24. Mai auf und ich habe am 1. Juni letzten Jahres den Podcast gestartet und der erste Gast war der Nino aus Wien.
Wow, cool. Wusste ich gar nicht.
Fällt mir jetzt nur gerade ein. Also es ist genau auch ein lustiger Zufall und weil ich auch sehr froh war, weil ich habe dieses Projekt auch so gestartet und habe nicht wirklich gewusst, was das jetzt wird und ob sich das überhaupt wer anhören will und ob ich Gäste kriege. Und er war aber irgendwie gleich dabei. Sein Album war zwar schon irgendwie 2 Monate alt. Das war dieses Endlich Wiener Lieder-Album. Mhm. Ja. Und er war irgendwie gleich dabei. Und genau, das finde ich noch immer cool, dass er gleich mitgemacht hat als erster Gast. Ja, aber jetzt habe ich die unterbrochen. Wir waren eigentlich bei... Genau, wie der Nino aus Wien quasi dich entdeckt hat oder zu dir gekommen ist.
Ja, also ich habe einerseits auf Puls, heißt es jetzt Puls 4 oder Puls TV? Aber es hat, genau, ich glaube jetzt heißt es Puls 4 und es ist gestartet als so ein Mini-Stadtsender, sowas wie Octofast. So naja. Wirklich auf der Fernbedienung Taste 75 und 10 Zuschauer ist so die Höchstquote. ist als so ein Mini-Lokalsender gestartet, mit einem ganz kleinen Studio im Museumsquartier, also wirklich mini, und niemand schaut sowas. Aber wie ich das Label gegründet habe, habe ich halt dort, in einer wurde ich eingeladen, dass ich dort halt über die Gründung des Labels berichte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Nino aus Wien einer von 3 Menschen war, die sich dieses Interview angeschaut haben. Und er hat mir dann nicht Facebook, damals war es MySpace, hat er mir geschrieben, ich habe gesehen auf Puls 4 oder auf Puls TV, dass du ein Label gegründet hast. Gratuliere, ohne dass wir uns kannten und so. Und ich habe nur gedacht, also ich habe ihm nur geantwortet, danke, so quasi, dass du mir gratulierst, aber ich wusste auch nicht, dass der mir schreibt, Musik selber macht.
Okay.
Er wollte das natürlich, so ist halt der Nino, ich meine, du kennst ihn dann ja eh scheinbar auch, zumindest von diesem Gespräch, das du mit ihm hattest. Er ist nicht gerade so der Angebertyp, er stellt sein Dings unter den Scheffel oder so. Er wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, und übrigens, check meine Musik aus. Mhm. Aber er wollte das natürlich, also er hat gehofft, dass ich dann einfach auf sein MySpace klicke und dann sehe, dass der Typ Musik macht. Also nach Motto, du hast dein Label gegründet, ich bin Musiker. Ich habe das damals nicht gecheckt.
Wir zusammenpassen.
Ich habe einfach nur gedacht, okay, irgendein Typ gratuliert mir halt, irgendein Kiffer, der sich so komische Lokalfernsehsender anschaut, der keinen Job hat. Und dann eine Woche später war dann das nächste Interview. Also das waren die einzigen beiden, die wir zur Gründung des Labels hatten. Das war bei FM4 im Soundpark. Und Soundpark war damals auch so um 3 in der Früh. Und da denkt man sich auch, wer hört denn das? Und der Einzige, der mir dann schreibt, hier ist wieder dieser Nino. Ich habe euch im Soundpark gehört. Nochmal gratuliere, super Interview. Und ich habe es immer noch nicht gecheckt. Und dann hatten der Nino und ich einen gemeinsamen Bekannten, den Sir Tralala. Mhm. Auch ein Kärntner.
Ja,
weil du bist Kärntner, er ist auch Kärntner. und der hat mir gesagt, mir hat jetzt dieser Nino geschrieben, Stefan, dass er dich jetzt schon 2-mal versucht hat, dazu zu bringen, seine Musik anzuhören. Du hast jetzt gerade das Label gegründet und bist jetzt schon so arrogant, dass du nicht mehr in die Demos reinhörst, was ist los mit dir? Und ich hab dann ehrlicherweise gesagt, nein, ich habe nicht mal gewusst, dass der Musik macht. Und er sagt, ja, Gott, hör dir das einfach an jetzt mal, was ist los mit dir? Weil auch der Sir hat halt reingehört und er hat gemeint, es ist großartig, was der macht, hör da rein, Stefan. Und der Sir war damals sowieso so eine Art Mentor für mich und wenn er gesagt hat, da macht jemand gute Musik, dann war ich so extra alarmiert, zu hören. Aber ich war auch damals schon relativ meinungsstark, also wenn es mir dann nicht gefallen hätte, also ich hätte nur, weil der Sir Traller sagt, es ist gut, wäre es mir trotzdem wurscht gewesen, wenn es mir nicht gefällt. Aber es war dann echt unglaublich. Also ich habe dann bei MySpace mir die Mühe gemacht, diesen einen Klick. Ich habe meinen Zeigefinger bewegt und habe auf das Nino aus Wien-Profil geklickt. Und dann habe ich die vier Lieder, die es damals im MySpace-Player gab, gehört und die waren unglaublich. Das war das erste Mal.
Was war das erste Lied? Weißt du es noch?
Nein, müsste ich jetzt lügen. Ich weiß circa, welche vier Lieder das waren, aber welches das erste war, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Es geht immer ums Vollenden eines der vier Lieder war.
Ja.
Ich weiß, dass Wo ist nur dein Leben eines dieser Lieder war und Wo ist nur dein Leben ist bis heute mein Lieblingslied von Nino aus Wien. Vielleicht war das mein erstes Lied. Das ist irgendwie romantisch, oder?
Erzählen wir es einfach so.
Ja, erzählen wir es einfach so. Und ja, das war das erste Mal, wie gesagt, davor das Label zu gründen. Das war alles mehr so ein Spaß. Also, es hat sich, wir haben es ja nicht gemacht, um Geld damit zu verdienen oder so. Es war eher so wie ein Hobby, wie andere, die halt am Samstag ins Stadion gehen oder so. Mhm. Dann, ja, wir machen ein Label. So. aber das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, das hat ja richtig Potenzial eigentlich, was der macht. Ich meine, das waren halt so Akustik-Demos mit einer verstimmten Gitarre und überhaupt nicht professionell aufgenommen. Aber es waren einfach, ich meine, diese Songs, man kann die ja nachhören, die sind ja auch auf seinem ersten Album alle oben, das sind einfach unglaubliche Lieder einfach. Das ist nicht, dass man sagt, das ist guter Austropop oder das ist gut für Österreich oder da hat er sich Mühe gegeben. Nein, das sind international, wenn man Popmusik, das kann mit allem mithalten. Nee. Also Es geht immer ums Vollenden, kann mit Bob Dylan mithalten, für mich. Das ist einfach top.
Weißt du, also kannst du das erklären, was du, weil du gesagt hast, du warst damals schon sehr meinungsstark, was Musik betrifft, was so ein Lied haben muss oder was muss das bei dir so in den ersten Sekunden vielleicht schon oder weiß nicht, wenn du es einmal durchgehört hast, was muss das auslösen, bewirken, dass du sagst, das ist was, mit dem will ich mich jetzt weiter beschäftigen?
Auf jeden Fall, wenn du sagst, mit Meinung gesagt, das ist vielleicht, was ich vergessen habe bei diesem Vorher, was macht einen guten Manager aus, vielleicht auch das, weil sonst ist man so jemand, der zu schnell Ja sagt. Man muss auch ein Mensch sein, ich beantworte die Frage, man muss auch ein Mensch sein, der was Unangenehmes zu jemandem sagen kann, ohne dann gleich zu heulen oder so. Also ich konnte immer eigentlich auch, wenn mir was nicht gefällt, habe ich es einfach gesagt und so.
Okay.
Und was muss ein Lied können, um mir zu gefallen? Eigentlich nur die Gefühlsebene. Es ist nur die Gefühlsebene. Also man könnte auch sagen, es geht immer ums Vollenden, ist auch ein kluges Lied, aber das interessiert mich gar nicht daran eigentlich. Also es ist eher der Vibe, das Feeling. Mhm. Und das ist auch das Ding, der, mit dem ich das Label damals gegründet hatte, der André, der diese Post-Rock-Band hatte, der war eben am Anfang noch dabei, wo ich den Nino unter Anführungszeichen entdeckt habe. Und er hat das gehasst irgendwie. Mhm. Und das war einer der Gründe, wieso er dann gegangen ist, wieso das auseinandergegangen ist mit dem André. Und er hat gemeint, das ist eine verstimmte Gitarre, der Typ kann nicht singen, da gibt sich überhaupt keine, da gibt sich nicht mal Mühe und so. Und Das ist halt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das Kriterium für mich, ob sich jemand Mühe gibt. Eher im Gegenteil. Nein, es ist ein Feeling halt irgendwie. Und dass man in dem Lied etwas von sich selbst erkennt einfach. Ich habe das Lied gehört und mir war klar, ich kann nie so genial sein wie dieses Lied. Der Typ, der dieses Lied geschrieben hat, ist ein Gott im Vergleich zu mir. Aber trotzdem, das bin ich, dieses Lied bin ich eigentlich. Und der Typ ist auch wie ich eigentlich.
Er kann das schreiben und auch spielen und singen.
Und er kann aber nicht, es ist nicht so, er kann das schreiben, was ich mir denke, das ist es gar nicht, sondern er kann das schreiben, was ich fühle. Das ist es. Das heißt, es kann ein politisches Lied sein, das die komplett andere politische Meinung von mir wiedergibt irgendwie. Und dann ist es eben nicht, das Lied spricht mir, dieses Lied kleidet meine Gedanken in gute Worte. Das interessiert mich überhaupt nicht. Darum bin ich auch nicht so ein Diskurs-Rock-Pop-Fan oder so. Aber wenn es ein Gefühl anspricht, dann zum Beispiel, es gibt ja diesen rechtsradikalen Rockstar Ted Nugent oder so.
Ja, ja.
Ich meine, ich finde die Musik fürchterlich von ihm, aber es ist jetzt das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Wenn der ein Lied macht und das ist einfach leiwand, dann ist es einfach leiwand für mich. Verstehst du? Also, und wenn ich da den Text zitieren würde, würde ich mir vielleicht denken, oh Gottes Willen, was denkt er sich da?
Ich kenne mich bei dem gar nicht so aus.
Ich auch nicht, das ist mir halt eingefallen, das ist so dieser Waffennah-Typ, der sagt, ja, ganz, ganz, ganz und so. Also etwas, was jetzt meinem Denken total fremd ist, diese Waffenbesessenheit der Amerikaner, aber wenn der ein cooles Lied hat, ein cooles Riff hat, dann ist es cool.
Ja. Ich kann das so mit gewissen Metal-Bands nachvollziehen, die man gar nicht hören will, weil die halt aus sehr schwierigen Graubereichen kommen.
Ja, ja. Und, Black Metal. So. Ja, stimmt, Burzum ist das beste Beispiel. Das ist ja eine
wirklich problematisch,
die so am Nationalsozialismus schon anstreifen. Da, nicht einmal, die werden oft als Black Metal gesehen, aber der Typ selber wird sich nie so sehen. Der wird sich, glaube ich, so als Ambient-Musiker sehen und so.
Der ist dann halt immer mehr in diese Richtung gegangen. Ja. Der kommt ja aus dieser Mayhem-Ecke da. So.
Und ich kann mit Black Metal und mit Metal so musikalisch gar nichts anfangen. Aber ich habe einmal, hat mir irgendwer, wo es schon in diese Ambient-Richtung geht, Burzum vorgespielt, wo halt jemand mit einem Synthesizer halt so ätherische, esoterisch klingende Sachen macht. Und da auf der Feeling-Ebene habe ich gedacht, das ist ziemlich cool eigentlich.
Das ist das Problem bei denen. Oder bei ihm halt. Ja. Genau, ja.
Genau. Und finde ich aber gut. Also ich finde es gut, dass ich es gut finde. Ich will mir gar nicht diese ich will meinem Fühlen keine Denkverbote geben. Weil Denken und Fühlen sind sowieso unterschiedliche Ebenen. Das ist ja eh nicht das läuft ja nicht in derselben Dimension ab.
Also Musik immer mehr fühlen als denken und weniger Anstrengung.
Ja, und manchmal aber trifft sich intelligente Musik von intelligenten Menschen dann auch mit den Gefühlen. Also das andere Extrem sind Leute, die nur so gefühlig sein wollen und die sagen, bitte nicht mehr mit was Intelligenten in der Musik kommen. Das finde ich auch, das ist auch so. Das sind so Extrempositionen, die einen nicht weiterbringen. Ja. Also ich neige sogar eher dazu, Musik zu mögen, die wahrscheinlich eher überdurchschnittlich intelligent ist. Aber das ist nicht der Ausschlaggeber für mich eigentlich.
Also der Nino aus Wien, der hat eigentlich so alles begonnen mit Problembär. Kann man das? Oder da ist das so?
Neuschnee waren die Ersten, aber Nino war der Erste, so richtig, der explodiert ist, würde ich sagen.
Ja. Kannst du aus heutiger Sicht beschreiben, was explodiert ist, heißt?
Ja, dass halt 200 statt 50 Leute zum Konzert. Also das ist explodiert in eine sehr kleine, eine kontrollierte Explosion. Das ist wie so ein Chemielabor, wo man dann halt so eine Mini-Explosion hat, wo es macht. Also so. Also im Vergleich zu dem, was dann mit Wanda passiert ist, war es eine Mini-Explosion. Aber für uns damals hat sich das natürlich irgendwie schon groß angefühlt und explodiert einfach im Sinn, dass davor, wie gesagt, diese Wüste war, wo man sich nicht vorstellen konnte, mit deutschsprachiger noch dazu in einem österreichischen Deutsch. Es war halt dieses Austropop, ist seit den frühen 90ern tot, wollen wir nicht und so. Und ich habe Austropop ja nie gemacht oder so. Also für mich war das auch da, war das eigentlich eher ein Gefühl, wieso ich das mochte, was Nino gemacht hat und weniger, der erinnert mich an den guten alten Austropop. Also das muss man auch trennen, Sentimentalität von Gefühl. Also ich bin absolut antisentimental, ich hasse Sentimentalität. Aber es ist was ganz anderes wie Gefühle. Sentimentalität ist halt so emotionale Erpressung im Prinzip. Das ist das, wenn Leute heute Seiler und Speer hören und sagen, das ist noch gut gemachte, handgemachte Musik, das erinnert mich an den Wolferl und den Reinhard Fendrich von früher. Das ist Manipulation, das ist emotionale Manipulation, das ist Sentimentalität. Nino aus Wien, ich habe in der frühen Phase eigentlich eher mit Leonard Cohen und Bob Dylan verglichen, obwohl alle sagen, ja, aber die singen ja gar nicht Deutsch, da geht es doch ums Deutsche beim Nino. Aber nochmal, der Kern ist was anderes, der Kern ist nicht die Sprache. Aber dass das dann so in einer Zeit, wo so lange niemand sich für wienerisch gesungene Lieder interessiert hat, in dieser FM4-Welt noch dazu, also nicht mal in der Radio Wien-Welt oder so, sondern in der FM4-Welt, zu der wir uns ja auch gezählt haben, so ideologisch, so gut gelaufen ist, so gut explodiert ist, das hat sich eben wie so ein Scheitelpunkt, wie wenn sich etwas verändern würde und wir sind mittendrin angefühlt. Und das hat dann vielleicht diese Motivation ergeben, dass dann das Label Probleme Records so eine Identität on the go entwickelt hat, ohne dass wir vorher uns mit nicht so wie Japanik, die irgendwie ein Manifest geschrieben haben und jetzt sind wir genauso. und wer dagegen ist, ist dagegen. Aber wir haben einfach geschaut, was passiert und dann ist das wie ein Schwamm, der sich angesaugt hat und dann saugt man auch automatisch Bands an, die ähnlich sind, die einen ähnlichen Geist haben. Das Trojanische Pferd taucht dann auf einmal auf.
Und da kriechen dann so Künstlerinnen und Künstler plötzlich vielleicht so aus so diesen Ecken und aus dem Untergrund vielleicht, ja, oder ja, die zuerst gar nicht wahrgenommen
wurden. Und dann das Schlimme, oder? Und dann kehrt sich alles, was schön ist, kehrt sich dann irgendwann ins Schlimme um, und dann kommen auf einmal die Bands, die eigentlich lieber Englisch gesungen hätten, aber sich denken, ah, es funktioniert jetzt besser mit Deutsch, jetzt singen wir auf einmal Deutsch und so. Also es geht dann in alle möglichen Kombinationen rein, und alles wird irgendwann immer absurd. Alles, was irgendwie, alles, was einfach organisch startet, irgendwann ist es nur noch eine Perversion von dem, was es mal war, was aber auch gut sein kann, was auch dazugehört.
Ja, ich meine, das zeigt ja auch deine Biografie irgendwie, dass man dann auch mit Dingen auch abschließen muss und kann wahrscheinlich und wieder was Neues starten kann, oder?
Ja, voll.
Also das ist
alles geht tut
dir auch gut.
Alles das geht in Zyklen, es ist alles ein Kreislauf, etwas beginnt zu wachsen und dann verwelkt und dann kommt es wieder. Und das, was wiederkommt, schaut aber ganz anders aus wie das, was davor war, bezieht sich aber auf das, was davor war.
Aber du warst dann mit deinem Label so auch irgendwie so die Underground-Lampe, was so die Motten angezogen hat.
Und mit ja, so ein komisches Motten Bild halt so ein Ungeziefer ist so ein bisschen...
Nein, das ist jetzt
aber du meinst das positiv. Du meinst das so der Magnet. Wir waren der Magnet, ja.
Vielleicht, weil wir da in so einem kalten, abgedunkelten Raum
ja, sitzen. Ja, ich verstehe es eh. Aber ich würde sagen, also wir waren ein bisschen ein Magnet. Und... wir haben gute Sachen angezogen, aber wir haben sicher auch ein paar Sachen angezogen, die vielleicht nicht so gut waren. So wie es halt ist. Also. Ist ja auch, ich glaube, es geht auch im Buch hervor, es ist ja keine Erfolgsstory. Es ist ja nicht, dass ich sage, wow, Schatz, her, wie leibend das war. Sondern es ist einfach das Leben halt. Es hat Höhen und Tiefen.
Hallo, das war Teil 1 meines Gesprächs mit dem Musikmanager Stefan Riedelsteiner. Wir haben so lange gesprochen, dass ich das erste Mal in der Geschichte von Was soll das alles eine Folge aufgeteilt habe. Also Teil 2 erscheint dann hoffentlich kommenden Freitag. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.